Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Fast alles, was eine glatte Oberfläche hat, ist mit Chemikalien überzogen und größtenteils bauen die sich niemals ab, verschwinden also nie mehr. Was insofern schlecht ist, als sie im Verdacht stehen, und in den USA gab es da auch schon Prozesse deswegen, dass sie unserer Gesundheit extrem schaden können. 5 europäische Länder wollen sie deshalb verbieten lassen und haben das auch in Brüssel auf die Spur gebracht. Es könnte in 2 Jahren soweit sein. Gestern haben die Vertreter der wichtigsten deutschen Industrien aufgeschrien, Autoindustrie, Maschinenbauer, Elektroindustrie, und gesagt, Moment. Wenn ihr diese PFAS verbietet, dann könnt ihr die Energiewende vergessen. Dann können wir keine Windräder oder E-Autos mehr bauen. Ob das wirklich so stimmt oder nur ein Lobbyargument ist, das habe ich vor der Sendung geklärt mit Ralf Ebinghaus. Er ist Chemiker und am Institut für Umweltchemie des Küstenraumes beschäftigt. Ich habe ihn gefragt, ohne PFAS keine Energiewende. Ist das übertrieben?
Ja, ich finde es zunächst so ein bisschen problematisch, dass verschiedene Schutzziele gegeneinander ausgespielt werden. Also in diesem Fall der Klimaschutz gegen den Schutz von Umwelt und Gesundheit. Außerdem kann man sagen, dass dieser Entwurf, der jetzt ja vorliegt, auf 5 Länder zurückgeht. Dänemark, Schweden, Norwegen, die Niederlande und Deutschland. Man kann also wohl schon davon ausgehen, dass es hier einen internationalen Konsens gibt, dass es Handlungsbedarf gibt. Speziell zur Energiewende kann man vielleicht sagen, dass in diesem Bereich und auch im Hightech-Bereich sowie in der Medizintechnik ungefähr 10% der Fluorpolymere eingesetzt werden. Und wenn man jetzt aufgrund dieses einen Sektors die anderen 90% der PFAS auch weiter erlaubt, dann erscheint mir das eher kontraproduktiv.
Sie haben das gerade schon gesagt, wir reden hier über ein sehr breites Feld der Stoffe, aber auch der Anwendungen. Der Naturschutzbund BUND, der sagt, die meisten Anwendungen lassen sich ohne Probleme ersetzen. BASF, Holger Kapp, der dort das Wissen zu den Chemikalien zusammenträgt, der sagt, naja, diese Verbindungen, das sind die stärksten, die wir haben. Einige Substanzen aus dieser PFAS-Gruppe, die sind einzigartig im Grunde genommen, die brauchen wir. Wie beurteilen Sie das?
Ja, das mag jetzt vielleicht zunächst erstmal etwas merkwürdig klingen, aber in diesem Falle kann man sagen, dass beide recht haben. Also erstens, es gibt ganz sicher viele Anwendungen, bei denen fluorfreie Alternativen jetzt schon eingesetzt werden können, wo wir also auf die PFAS verzichten können. Und zweitens, ja, PFAS haben aufgrund ihrer chemischen Struktur wirklich ganz einzigartige Eigenschaften. Auf der anderen Seite muss man sagen, PFAS sind sicherlich ganz besondere Chemikalien, aber es sind eben einfach auch nur Chemikalien. Und da lohnt es sich natürlich, ein bisschen genauer hinzuschauen, wo können wir sofort was tun, wo können wir sofort verzichten oder auf Alternativen setzen und wo müssen wir an den Alternativen forschen, denn das ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Wir brauchen eine ganze Reihe von neuen Chemikalien, die bislang noch nicht erfunden wurden.
Und in welchen Bereichen haben wir schon welche, die wir sofort einsetzen können?
Also da gibt es zahllose Beispiele. Sofort möglich wäre es zum Beispiel bei den ganz nicht essentiellen Einsätzen wie Imprägniersprays für Teppiche und Kleidung, Outdoor-Bekleidung insgesamt, obwohl man da schon sehr weit ist, Kochgeschirr, Fastfood-Verpackungen, Skiwachs, Zahnseide, Gitarrenseiten. Also das könnte man wirklich beliebig erweitern. Die Liste ist sehr lang, wo es Möglichkeiten des Ersatzes gibt und auch ein Verbot sicherlich sofort sinnvoll wäre. Nicht möglich ist es, wenn man dann nochmal genauer hinschaut, bei einigen Produkten aus der Medizintechnik, beispielsweise Schläuche in Dialysepumpen oder auch ganz bestimmte Membranen, die wirklich ganz extremen Bedingungen standhalten müssen. Aber auch hier sollte man nichtsdestotrotz an Alternativen forschen und diese Alternativen auch möglichst bald zum Einsatz kommen lassen.
Und nochmal nachgefragt, in dem Bereich, den die Industrie ja besonders angesprochen hat, nämlich bei Windrädern, bei Elektroautos und so weiter, gibt es da schon Ersatzstoffe, Ersatzchemikalien, die sofort einsetzbar wären?
In Einzelfällen sind die vielleicht vorhanden, in anderen Fällen noch nicht, aber das ist eben genau dieser Forschungsbedarf, wo auch Innovation erforderlich ist, um dann diesen Ersatz möglich zu machen. Aber hier nochmal gesagt, es gibt ja Ausnahmeregelungen, die zum Teil 5, zum Teil sogar 12 Jahre dauern. Und ich glaube, hier könnte wirklich die Zeit gut genutzt werden, um solche nachhaltigen Alternativen zu erforschen und dann eben auch in den Verkehr zu bringen.
Also Sie sagen, die Ausnahmeregelungen sind im Grunde genommen so lang, das müsste reichen, um was Neues zu finden, was diesen Zweck genauso gut erfüllt wie alte Beschichtungen.
Das würde ich in jedem Falle denken, ja. Und es hat sich auch gezeigt, dass ein Umschwenken möglich ist. In der Outdoor-Industrie hat sich ja mittlerweile das Label PFAS-frei zu einem Qualitätsmerkmal und zu einem Marketingpotenzial entwickelt. Und es lohnt sich auch, ein etwas älteres Beispiel anzuschauen. Der Hersteller 3M, einer der Weltmarktführer, hat jahrzehntelang den scheinbar unverzichtbaren Einsatz von PFOS, also einer dieser Substanzen, in Feuerlöschschäumen gestoppt, als klar wurde, wie problematisch diese Substanz ist und dass ein Verbot kommen wird. Hier kann man zeigen, dass durch dieses anstehende Verbot von PFOS der Ersatz durch flurfreie Verbindung dazu geführt hat, dass ein innovativer Feuerlöschschaum auf den Markt gebracht worden ist.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, es braucht manchmal so ein Verbot mit längerfristiger Ansage, damit tatsächlich auch Druck entsteht, was Neues zu erfinden.
Das ist unsere Erfahrung, ja. Es besteht also auch durchaus die Möglichkeit, dass ein Verbot zum Innovationsmotor wird und dass das Geld, was ohne Verbot weiterhin und auch künftig für die Schadensbekämpfung eingesetzt würde, eben für die Erforschung von nachhaltigeren Alternativen eingesetzt werden kann. Und Ausnahmeregelungen von 5 über 10 Jahre bis hin in einzelnen Fällen zu unbegrenzt, es erscheint für mich ein ausreichend langer Zeitraum zu sein.
Damit stoßen Sie ein bisschen in das gleiche Horn wie Ihr Kollege Martin Scheringer von der ETH Zürich, der sagt, die Industrie gräbt sich da so ein mit der Behauptung, dass nichts anderes geht. Dahinter steht so ein bisschen die Idee, die wollen lieber bequem nutzen, was sie ohnehin schon kennen und was schon entwickelt ist, statt aufwendig Neues zu entwickeln.
Im Grunde genommen geht es in die richtige Richtung. Ich würde es vielleicht ein bisschen positiver formulieren. Das Hauptargument der Industrie zu den Fluorpolymeren lautet ja, wenn man sie nur bestimmungsgemäß einsetzt, dann sind sie unproblematisch. Und das Gegenargument, und so verstehe ich auch Martin Scheringer, ist aber, Fluorpolymere zeichnen sich eben auch durch ihre extreme Langlebigkeit aus. Und wie alle PFAS sind sie somit Ewigkeitschemikalien. Also die Fluorpolymere gehören dazu. Also dem stimme ich grundsätzlich zu. Und ein weiterer Aspekt, den Herr Scheringer da sicherlich auch im Hinterkopf hatte, ist, dass man ja berücksichtigen muss, dass es eben vor der Nutzung der Fluorpolymere einen Herstellungsprozess gibt und am Ende des Lebenszyklus der Fluorpolymere das Material auch nicht von alleine wieder verschwindet. Und das heißt, bei Herstellung und Entsorgung von PFAS werden PFAS freigesetzt. Also ich denke, worauf Herr Scheringer hinaus will, ist, ohne Aktionen werden irgendwann die gesellschaftlichen Kosten, die zu zahlen sind, diejenigen übersteigen, die jetzt mit einem Verbot in Verbindung gebracht werden. Es ist einfach sehr teuer, diese PFAS dann wieder aus der Umwelt zu entfernen, zum Beispiel im Trinkwasser oder anderen lebenswichtigen Gütern.
Herr Ebbinghaus, ganz herzlichen Dank für das Interview. Danke.